Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Griechenland stand in der vergangenen Woche im Mittelpunkt des Interesses. Die Regierung brachte ihr umstrittenes Sparprogramm durch, die Bevölkerung ging auf die Straße und streikte. Wo steht in dieser Auseinandersetzung die griechisch-orthodoxe Kirche, der die überwiegende Mehrheit der 11 Millionen Griechinnen und Griechen angehören? Fragen dazu von Hans-Jörg Schulz an unseren Griechenland-Korrespondenten Werner van Gent.
Werner van Gent, die Massendemonstrationen und der Generalstreik der letzten Woche gegen das Sparprogramm der griechischen Regierung Papandreou, da hat sich ja die griechisch-orthodoxe Kirche jetzt für uns hörbar noch nicht so vernehmen lassen. Wie ist denn die offizielle Haltung?
Es gibt zunächst einmal, gab es Reaktionen aus Nordgriechenland, aus Thessaloniki, wo der dortige Bischof sich sehr auf der Seite der radikalen Demonstranten gestellt hat und gesagt hat, die Griechenland werde von ausländischen Mächten bevormundet und so weiter und so fort. Das ist sehr typisch für die Haltung der Kirche in Nordgriechenland, ist sehr nationalistisch geprägt. Der Bischof dort wurde dann vom Erzbischof von ganz Griechenland, Hieronymus, zurückgepfiffen. Er hat eine sehr gemäßigte Erklärung abgegeben und im Wesentlichen hat er zur Mäßigung aufgerufen und mit Sicherheit nicht die ganz harschen Zonen der Bevölkerung unterstützt.
Also gemischte Reaktionen in der Kirche. Nun ist die griechisch-orthodoxe Kirche ja eine Staatskirche. Es sind fast 92% der Griechinnen und Griechen sind Mitglied dieser Kirche. Dadurch, dass sie Staatskirche ist, werden die Priester auch bezahlt wie Beamte und entsprechend sind sie jetzt auch betroffen. Sie werden wohl auch ihre Gehälter gekürzt bekommen. Könnte es da noch Probleme geben, wenn es den Priestern selber an den Kragen geht gewissermaßen?
Ich habe da bis jetzt keine Reaktionen gespürt. Ich glaube, die Geschichte der griechisch-orthodoxen Kirche in den letzten Jahren ist ja auch von einigen Finanzskandalen beschattet worden. Ich glaube nicht, dass die Priester es wagen, deshalb aufgrund von Kürzungen, die allerdings meines Erachtens nicht sehr groß sind, denn die Priester bekommen relativ wenig, sind niedrige Gehälter und die niedrigen Gehälter sind weniger betroffen prozentual als die etwas höhere Gehälter der Staatsangestellten. Ich glaube nicht, dass sie sich wagen würden, jetzt auf die Straße zu gehen, um höhere Gehälter zu verlangen. Das würde dann bei der übrigen Bevölkerung überhaupt nicht gut ankommen.
Im Zuge der Sparmaßnahmen kommen ja auch sehr stark die Rentner dran. Man weiß, dass in Griechenland die Altersarmut im Moment zunimmt. Zugleich gibt es die Jugendarbeitslosigkeit. Wird die Kirche da jetzt zunehmend eine soziale, wichtige Rolle spielen müssen, so quasi als Zufluchtspunkt für die sozial Ausgesteuerten?
Also man hat in Athen gesehen, dass im Viertel, wo vor allem die ausländischen Migranten sich gesammelt haben und wo auch sehr viele Obdachlose sind, auch obdachlose Griechen. Dort hat die Kirche sich sehr aktiv eingesetzt. Das ist aber längst nicht überall der Fall und das hängt immer wieder vom lokalen Priester ab. Wenn der lokale Priester ein soziales Gefühl hat und helfen möchte, dann passiert auch wirklich etwas. Aber in sehr vielen Dörfern und in Außenvierteln von Athen verstehen sich die Priester nicht unbedingt als Sozialarbeiter.
Was weiter außer der sozialen Hilfe, die jetzt gefragt wäre, Sie haben gerade gesagt, es ist nur punktuell zu erwarten, aber was könnte denn der Beitrag der griechisch-orthodoxen Kirche sein? Es ist ja immerhin ein Land, das sehr stark gespalten ist. Könnten Sie einen Beitrag leisten zur Befriedung des Landes?
Ja, ich glaube, die Erklärung des Erzbischofes hat darauf abgezielt. Eine Erklärung allein hilft natürlich gar nichts und sonst ist die griechisch-orthodoxe Kirche ist relativ passiv in diesen Belangen. Sehr wichtig wäre zum Beispiel, wenn die Kirche sich mit ihrem Besitz einbringen würde. Die Kirche hat nach dem griechischen Staat der größte Landbesitz. Das ist allerdings ein sehr umstrittenes Thema, denn man weiß ja nicht genau, wie groß dieser Besitz ist und dieser Besitz ist bislang nicht versteuert worden. Und die Forderung, den Besitz der Kirche zu versteuern, steht schon seit vielen Jahren im Raum, aber wurde immer von der Politik und von der Kirche einhellig abgeblockt.
Also muss man jetzt sehr genau schauen, ob die Kirche wirklich auch aktiv ist, ihren Beitrag zu leisten und zum Beispiel einen Teil ihres Vermögens in die Krise mit einzubringen.
Genau, das wäre sehr wichtig, aber auch da muss ich sagen, die griechisch-orthodoxe Kirche ist sehr zurückhaltend, um nicht zu sagen tatenlos.
Soweit Werner van Gent aus Athen. Am vergangenen Freitag feierte eine ungewöhnliche Zeitung ihren 150. Geburtstag, der Osservatore Romano. Der zu Deutsch römische Beobachter ist die offizielle Tageszeitung des Papstes, das offizielle Sprachrohr der katholischen Weltkirche. Seit 30 Jahren wird das Wort des Papstes auch in Deutsch verbreitet. Unser ARD-Kollege Tilman Kleinjung berichtet aus Rom über eine ungewöhnliche Zeitung.
Wer den Direktor des Osservatore Romano Giovanni Maria Vian in seinem Büro besucht, bekommt eine Ahnung davon, dass hier hinter den Mauern des Vatikan ein neuer Wind weht. Gleichberechtigt neben dem Porträt des Papstes hängen großformatige Poster der Comichelden Tim und Struppi. Giovanni Maria Vian demonstriert damit Weltaufgeschlossenheit. Der Osservatore Romano will den Horizont erweitern, seinen eigenen und den seiner Leser. Der Osservatore Romano bleibt natürlich auch heute das Organ des Heiligen Stuhls, aber er wird immer internationaler, informiert auch über Themen, die andere Zeitungen aussparen. Der Kontinent Afrika ist so ein Lieblingsthema des neuen Osservatore Romano oder der Bereich Kultur und Religion. Da muss die Meinung des Osservatore auch nicht unbedingt auf Kirchenlinie liegen. Eindeutig allerdings ist die Haltung der Vatikanzeitung zum Herausgeber, dem Papst. Amerikanische Kollegen fragen mich oft, ob ich einen Artikel gegen den Papst veröffentlichen würde. Und ich antworte mit einer Gegenfrage: Wäre es in Ihrer Zeitung möglich, gegen den Herausgeber zu schreiben? Und da sagen sie natürlich nein. Als der Osservatore Romano vor 150 Jahren gegründet wurde, da war der Kirchenstaat massiv in der Defensive und drohte, dem italienischen Königreich einverleibt zu werden. Das Ziel der neuen Zeitung war eindeutig Propaganda für den Papst oder so wörtlich, die gegen Rom und das Papsttum in Umlauf gebrachten Verleumdungen zu widerlegen. 150 Jahre später klingt es dann so.
Natürlich gibt es Vorurteile zu konservativ und so weiter, aber ich meine, wir machen ja im Endeffekt, wir dokumentieren die Sachen des Papstes im Wortlaut. Und das finde ich also nach wie vor wichtig, die Verbreitung des Wortes des Papstes.
Ein Redaktionsbesuch in der deutschen Ausgabe des Osservatore Romano. Die erscheint im Gegensatz zur italienischen Version nicht täglich, sondern wöchentlich. Redaktionsleiterin Astrid Haas präsentiert die aktuelle Ausgabe des Osservatore.
Die letzte Ausgabe stand im Zeichen also des Besuches des Papstes in San Marino. Denn er ist ja einen Tag nach San Marino gefahren. Also die Seite 1 ist Aufmacher San Marino und auch seine Ansprache, die er dort nach der Messe beim Angelus gehalten hat.
His Master's Voice. Der Osservatore Romano veröffentlicht alles, was Papst Benedikt XVI. Schreibt, spricht und predigt. Da ist sich die Zeitung im Lauf ihrer 150-jährigen Geschichte treu geblieben. Die Tatsache allerdings, dass man mit der Österreicherin Astrid Haas nun eine weibliche Redaktionsleiterin hat, ist für vatikanische Verhältnisse geradezu revolutionär. Vor 10 Jahren undenkbar, genauso wie der neue Webauftritt. Der war bis vor kurzem noch im konservativ braven Layout der Zeitung gehalten. Seit wenigen Tagen präsentiert sich der Osservatore unter dem Vatikanportal news.va zeitgemäß und in mehreren Sprachen. Für uns ist die Präsenz im Internet fundamental. Das weiß der Heilige Stuhl seit langem und hat vor wenigen Tagen diese Seite gestartet, auf der alle Informationsangebote des Vatikan enthalten sind. Für den altehrwürdigen Osservatore bedeutet das eine deutliche Verjüngung und vor allem Verbreiterung der Leserschaft. Wobei es den Blattmachern immer um mehr gegangen ist als um Auflagen und Verkaufszahlen.
Es ist also ein weit verbreiteter Spruch, dass also vielleicht der Osservatore die am wenigsten gelesene, aber die am meisten zitierte Zeitung ist. Und ein Zitat, ich meine, aus der Vatikanzeitung hat natürlich schon Gewicht.
Tilman Kleinjung hat berichtet aus Rom über den 150. Geburtstag des Osservatore Romano. Mit dem Papst, der in der vergangenen Woche häufig in den Schlagzeilen stand, geht es weiter in den Kurznachrichten von Hans-Jörg Schulz.
Der multipräsente Papst. Verpasse keine Updates von Benedikt XVI., hol dir deinen Twitter-Account noch heute. So lautet jetzt die Werbung für den internationalen Kurznachrichtendienst Twitter. Ja, mit einem Praised be our Lord ist der Papst jetzt Mitglied der Twitter-Gemeinde, die täglich über 200 Millionen Nachrichten verbreitet.
Medienwirksam verschickte Benedikt seine erste Nachricht von einem iPad aus. Ebenso medienwirksam beging Benedikt der 16. diese Woche auch sein 60. Priesterjubiläum. Dem Vernehmen nach ist es erst das zweite Mal nach Leo dem 8. im 19. Jahrhundert, dass ein Papst sein diamantenes Priesterjubiläum feiern kann. Ebenfalls vergangene Woche verlieh der Papst erstmals den neu geschaffenen Benediktpreis, ein, wie es im Vatikan heißt, theologischer Nobelpreis, der mit 50.000 Euro dotiert ist und an drei Theologen, unter ihnen ein österreichischer Abt, verliehen wurde. Kirchen einigen sich auf Missionskodex. Die christlichen Kirchen haben sich erstmals auf gemeinsame Regeln für ihre weltweite Missionstätigkeit geeinigt. In Genf stellten am letzten Dienstag Vertreter des Ökumenischen Rates der Kirchen, des Vatikan und der weltweiten Evangelischen Allianz ein Dokument vor, in dem sie Richtlinien für die künftige Missionstätigkeit festlegen. Mission solle von Nächstenliebe, Respekt, Mitgefühl und Integrität bestimmt sein, heißt es darin. Zugleich räumen die Kirchen ein, dass es bei Kirchenübertritten als Folge dieser Missionstätigkeit immer wieder zu Schwierigkeiten komme. So gab es in Russland häufig den Vorwurf, die katholische Kirche würde massiv russisch-orthodoxe Christen abwerben. Eine Überwachung der Einhaltung der neuen Missionsrichtlinien ist nicht geplant. Amnesty sieht Teilerfolg im Kampf gegen die Todesstrafe. 31 Länder haben in den vergangenen 10 Jahren die Todesstrafe abgeschafft oder ausgesetzt. Zuletzt waren das Gabun und die Mongolei. Das geht aus dem Jahresbericht Todesurteile und Hinrichtungen 2010 hervor, den Amnesty International am Freitag veröffentlichte. Freilich halten nach wie vor 58 Länder an den Hinrichtungen fest, bedauerte Amnesty-Generalsekretär Shetty in London. Am dramatischsten ist die Situation in China, das seine Zahlen geheim hält. Amnesty schätzt, dass in China letztes Jahr 5.000 Personen hingerichtet wurden. In der Liste der grausamsten Länder, wie Amnesty das nennt, folgen der Iran, Saudi-Arabien, Nordkorea, die USA und Jemen. In Europa lässt nur noch Weißrussland exekutieren. Dort wurden im März des letzten Jahres 2 Männer auf Beschluss des Staates getötet. Paulus-Akademie zeichnet Welser Möst aus. Franz Welser Möst, Dirigent und Generalmusikdirektor der Wiener Staatsoper, ist am Freitag in Zürich mit dem erstmals verliehenen Preis für Freiheit und Humanität der Paulus-Akademie ausgezeichnet worden. Die Feier im Rahmen des Akademiefestes fand in Anwesenheit von Vertretern aus Kirche, Politik und Kultur sowie mit musikalischer Begleitung von Mitgliedern des Orchesters des Zürcher Opernhauses statt. Der Preis ist mit 10.000 Franken dotiert. Die Akademie ehre mit dem Preis einen Künstler, der sich die Freiheit nehme, das Feld der Musik auf jenes der Religion hin zu öffnen und für das Zusammenspiel von Musik und Religion zu sensibilisieren, hieß es in der Jurybegründung. Mit dem Preis soll zudem das humanitäre Engagement des Dirigenten, insbesondere für Menschen mit Behinderung, gewürdigt werden, betonte die Jury.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.